Willkommen in der Ausstellung Chronomania. Alles hat seine Zeit. Die Führung, die Sie im Folgenden hören, können Sie durch Drücken der Pausentaste auf Ihrem Smartphone jeweils unterbrechen, um so zum Beispiel die ausgehängten Saaltexte mit vertiefender Information zu Künstlern und Werken zu lesen. Bereits kurz nach dem Kassenbereich treffen Sie auf dem Bildschirm im Flur auf Go Slow Strike, Daniel Bengesser und Steffen Köble, die langsamste Band der Welt, die sich mit Beginn dieser Ausstellung zu Fuß auf Entschleunigungstour durch den Ostalbkreis gemacht hat. Als Kontrapunkt zum hektischen Musikbusiness unserer Zeit wird das Equipment auf Leiterwägen transportiert und Strom mittels Solarpanel erzeugt. Konsequent spielen Go Slow Strike mit minimaler Besetzung, aber maximalem Einsatz ausschließlich eigene Stücke. Zur Finissage am 28. Juli wird Go Slow Strike wieder im Schloss eintreffen. Dazwischen ist die Rocktour gegen die Zeit im Schloss via Bildschirm zu verfolgen. Zeit, was ist das eigentlich? Um das für uns Unvorstellbare, das Vergehen von Hunderten, Tausenden oder Milliarden Jahren in Relation zu setzen, betrachten wir das unendliche Getriebe von Ulrich Frey von der Zukunftsakademie Heidenheim in der Vitrine. Das unendliche Getriebe symbolisiert die Relation von schneller Rotation und Unendlichkeit. Das Getriebe besteht aus 32 Zahnrädern, das letzte am Gehäuse festgemacht. Der Motor dreht sich mit 300 Umdrehungen in der Minute, das Übersetzungsverhältnis der Zahnräder ist jeweils 1 zu 4. Bis sich das letzte Zahnrad einmal gedreht hat, vergehen 116 Milliarden Jahre. Wir können hier also die gesamte Zeit ablesen, von heute zurück über Ereignisse wie dem Einschlag des Ries-Meteoriten vor 14,3 Millionen Jahren, dem Beginn der Erde vor 3,6 Milliarden Jahren oder dem Urknall vor 14,6 Milliarden Jahren und noch weiter zurück. So lassen sich Ereignisse wie die Entstehung der Welt, des Lebens und des Menschen miteinander in Relation bringen. Zeitgemäß ausgedrückt ist Zeit alles das, was wir nicht haben. Denn obwohl unsere Arbeits- und Lebensbedingungen die besten aller Zeiten sind, unser Leben bequem ist und jederzeit alles verfügbar, fehlt uns die Zeit. Denn jederzeit bedeutet eben ständig ohne Pause. Was uns eigentlich unterstützen soll, fordert uns permanent. Weshalb das moderne Leben längst eine neue Krankheit geschaffen hat: Chronomania. Auch genannt rasender Stillstand. Die Erkrankten meinen, nie Zeit zu haben, nie etwas zu Ende zu bringen, ganz egal wie schnell oder lange sie arbeiten. Chronomania steht damit für den Überlebenskampf des modernen menschlichen Individuums im Multitasking zwischen analoger und digitaler Welt. Und wenn wir sagen, alles hat seine Zeit, dann meinen wir, etwas entsteht, fällt der Korrosion zum Opfer, altert, stirbt oder geht kaputt. Begleitet uns alle ein Stück weit auf der Zeitachse und verschwindet wieder. Im Falle des Menschen nach etwa 80 Erdenjahren. Zeit wird für uns immer weniger, je älter wir werden. Gleichzeitig scheint aufgrund der Alltagsroutine die Zeit für uns immer schneller zu vergehen. Diese Lebenszeit kann vom Besucher bereits im Treppenhaus nachempfunden werden. Der Ahlener Komponist Edgar Mann macht im Treppenhaus des Schlosses nämlich die Lebenszeiten hörbar. Beim Erklimmen der Treppenstufen bewegt man sich vom Erdgeschoss über den ersten bis zum zweiten Stock, von der Kindheit bis ins Alter. Manns Komposition besteht aus 30 teilweise überlagernden Einzelstücken mit Anklängen an das reale Leben. Herzschläge, Schritte werden hörbar. Parallel dazu beschleicht den Treppenaufsteigenden ab und an das Gefühl, als wäre da noch wer, hier in diesem Treppenhaus, neben uns, unter uns, jemand, dessen Zeit vorüber ist, jemand aus einem anderen Leben. Dieser Eindruck verstärkt sich durch die Arbeiten von André Pirwitz auf den Treppenabsätzen. Wir lassen den ersten Stock zunächst aus und steigen vom Erdgeschoss bis in den zweiten Stock. Dort bitte links abbiegen. Hier finden Sie weitere Arbeiten von André Pirwitz. Bei ihm begann alles mit einem Bild in seinem Kopf, das er umsetzen wollte. Seitdem widmet sich der Physiker ausschließlich der Fotografie. Seine beiden großen Themenfelder berühren die zentralen Fragestellungen der Physik, Raum und Zeit, die laut Relativitätstheorie untrennbar miteinander verknüpft sind. Seine Arbeiten sind unbearbeitete Analogfotografien, auf denen nichts arrangiert oder retuschiert wird. Durch die lange Belichtungszeit werden nicht nur die Brechungen des statischen Raumes auf den Film gebannt, sondern Bewegungen im Raum, Lichtveränderungen, alles, was innerhalb der Zeitspanne der geöffneten Blende im Raum geschieht. Pirwitz macht sichtbar, wie die temporären Geschehnisse im Raum ihr Signe hinterlassen, sich quasi überlagern zu einem Zeitdokument des Raumes und der Ereignisse in ihm. So zeigt André Pirwitz die Zeit im Raum, die nicht nur die Zeit des Raumes alleine ist. Jeder Gegenstand im Raum hat seine eigene Zeit, wie jedes Wesen, das den Raum betritt und wieder verlässt. Hier ist etwas oder auch nicht mehr. Hier ist jemand oder nicht mehr. Hier war jemand für Augenblicke, ist nicht mehr im Raum oder nicht mehr in dieser Zeit. Aber die Energien sind geblieben, die Pirwitz sichtbar macht. Der Berliner Künstler Lukas Liese begegnet dem uralten Material Marmor oftmals mit ganz neuen Herangehensweisen. Durch säurehaltige Flüssigkeiten, die sich mit der Zeit durch den Marmor fressen, wobei der Künstler lediglich die Parameter setzt. Nach und nach kann so ein harter, Millionen Jahre alter Block in kürzester Zeit zersetzt werden. Im Modell Cut off the Top ist in die gebrochene Fläche des Steinblocks ein Straßenverlauf gemeißelt. Die Skulptur steht auf einer Nachbildung eines sogenannten Cavalletto, dem typischen Bildhauerblock aus der Region um Carrara, und zeigt ein marmornes Umgebungsmodell einer Straße, die Michelangelo dereinst in den Bergen bei Carrara nach seinen Plänen anlegen ließ, um einen Steinbruch zu erschließen und an Transportrouten anzubinden. Mit diesen Plänen war Michelangelo seiner Zeit weit voraus, nahm quasi die Industrialisierung in Carrara vorweg. Wie in der durch den Bergbau skulptural geformten Landschaft in der Region Carrara fehlt auch dem Berg der Skulptur die Spitze. Im Inneren der Skulptur bzw. an deren Unterseite lässt sich jedoch die ursprüngliche Form des Berges erahnen. Die Arbeiten des Schweizer Videokünstlers Marc, die seit 2007 weltweit zu sehen sind, sind untrennbar verbunden mit der Technik und den Installationen mit und in denen sie gezeigt werden. Die Video Destroys Maschine am Ende des Flures zeigt 4 Videos aus 4 Lebensabschnitten. Unerbittlich frisst sich der Lauf der Zeit in Form eines eisernen Speers durch sie hindurch, zerstört die Abschnitte unwiederbringlich. Es gibt kein Zurück, es bleibt nur die Erinnerung. Im Laufe der Ausstellung werden alle 4 Lebensabschnitte zerstört. Am Ende wird von diesem Leben nichts bleiben. Doch anders als im richtigen Leben können die Besucher der Ausstellung bei Interesse die Lebensabschnitte nach der Zerstörung nochmals nachvollziehen, indem sie den am Saaltext angebrachten QR-Code scannen. Weiter geht es im letzten Raum am Ende des Flures, Raum 216. Hier treffen wir auf Enrico Freitags Arbeiten aus der Serie Labora. Sie gewähren uns tiefe Einblicke in die Dystopie der Massenproduktion und Effizienzsteigerung der industriellen Produktion. Labora, einer dem Benediktinerorden entlehnten Phrase Ora et Labora, bete und arbeite, führen in eine Welt der Arbeit, ebenso durch eine fast kontemplative Aura geprägt, aber tief in der fordistischen Dystopie der Massenproduktion und Effizienzsteigerung verwurzelt. Freitag reflektiert in seiner Malerei Probleme des Menschen in Bezug auf seine Arbeitsumgebung, Hektik, Entfremdung sowie grundlegende und gegenwärtige Aspekte menschlicher Zivilisation. In anthologischen Serien widmet er sich dabei unterschiedlichen Phänomenen gesellschaftsrelevanter Bezüge. Hinter der schwarzen Wand treffen wir auf 2 Künstler, André Pirwitz und sein L'Etchement de Carousse sowie Roland Boden. Er fasziniert und verstört mit seinem Kronos-Projekt, das sich mit experimentellen Untersuchungen zur Einsteinschen Relativitätstheorie beschäftigt. Es empfiehlt sich, hier das Video sowie die Vitrine und die ausgehängten bzw. ausliegenden Texte zu lesen, um die Bandbreite des Kronos-Projektes zu erfassen. Das Kronos-Projekt startete im April 1926 vermutlich mit 8 Freiwilligen im Bereich der Berliner U-Bahn. Vorgesehen war ein Versuch über 10 Jahre. Eine Reihe von Hinweisen lässt allerdings vermuten, dass sich das Kronos-Gerät auch heute noch mit einer Geschwindigkeit von etwa 10,4 mm pro Tag durch die Tunnelanlagen des Berliner Untergrunds bewegt und bis heute etwa 317 Meter zurückgelegt hat, wobei für die Probanden seit Versuchsbeginn 1926 lediglich etwa 6,5 Stunden vergangen sind. Im Bereich der Berliner U-Bahn, wo das Kronos-Gerät vermutet wird, kommt es insbesondere bei feuchtem Wetter auch heute noch gelegentlich zu bläulichen Lichterscheinungen, die oft an erhabenen Metallteilen auftreten. Anwohner berichten von unerklärlichen Zeitanomalien im Zusammenhang mit aus der Tiefe kommenden knirschenden oder reißenden Geräuschen. Fahrgäste der Linie 9 berichten von kurzzeitigen, schemenartigen Begegnungen, Stromausfällen oder Lichtblitzen während der Fahrt. Allerdings ist das Kronos-Gerät unauffindbar. Experten haben inzwischen verschiedene Erklärungsmodelle für diese Devisualisierungseffekte im Laufe der Versuchszeit entwickelt. Sprechen wir von Zeit, meinen wir eigentlich die Aufeinanderfolge der Stunden, Tage, Jahre. Psychologisch gesehen wird Zeit rein subjektiv wahrgenommen und beinhaltet viele negative Gefühle wie zu wenig Zeit zu haben oder dass die Zeit vergeht, dass wir altern, dass es immer Richtung Ende geht und wir machtlos dagegen sind. Beschäftigen wir uns kognitiv mit Zeit, entsteht ein ähnliches Gefühl der Machtlosigkeit. Wir können zwar in Sekunden, Tagen oder Jahren denken, winzigste Abläufe in Millisekunden oder unendliche Ewigkeiten wie Milliarden Jahre, gar die mögliche Umkehr der Zeit bei Lichtgeschwindigkeit sind für unsere Gehirne nicht nachvollziehbar. Die eigentliche Zeit allerdings ist eine physikalische Größe und damit begeben wir uns in den angrenzenden Raum zu den Arbeiten von Jens Hafner und Clock 2. Marco Biegert und Andreas Funk sehen die Zeit als Konstruktion des Menschen und ein kulturelles Gut von großem Wert. Seit Jahrzehnten widmen sie sich mit ihren Clock 2s diesem Phänomen. Am Anfang stand die simple wie geniale Idee des Menschen, Zeit optisch so darzustellen, wie er sie spricht. Ihre Zeitobjekte haben die Zeitdarstellung grundlegend verändert, zeigen die Zeit, wie der Mensch sie kulturell geschaffen hat und erzeugen zugleich ein neues Zeitempfinden, da sie mit unseren Gewohnheiten brechen. Zentral ist die Matrix aus 110 scheinbar willkürlich angeordneten Buchstaben, die, sobald sie leuchten, zu Worten zusammengesetzt werden. So zeigen sie die Zeit in 5-Minuten-Schritten an. Die 4 Leuchtpunkte in den Ecken der Matrix vervollständigen die Zeitanzeige um eine minutengenaue Darstellung. Faszinierend sind auch die verschiedenen Oberflächen der Uhren, deren Materialien sich im Laufe der Zeit verändern, individuell wie auch die Zeit sich wandelt. Die Clock-2-Uhren werden in der Manufaktur in Schwäbisch Gmünd in Handarbeit gefertigt. Der Hirschhorner Künstler Jens Hafner zeigt den Menschen als Reisenden in die Zukunft, in den großen Aufbruch, die Apokalypse durchschreitend oder als Betrachter der Welt jenseits von Zeit und Raum inmitten explodierender Landschaften. Der Mensch als Schatten seiner selbst, wortwörtlich gemalt, sprichwörtlich beladen, innerhalb einer Welt gewaltiger Dimensionen, unbändiger Kraft und großer Rätsel. Dabei greift Jens Hafner tief in die Wunderkiste der Malerei. Bäume in pastosen Pinselschwüngen, Himmel als triefender Vorhang, Zeit und Raum verschmelzen dramatisch. Der Mensch scheint aus den Bildern längst geflohen, hier und da ein einzelner Zuschauer, der kurz zurückblickt und sich dann auf den Weg macht, in eine Zukunft, die man als den großen Aufbruch deuten kann. Laut Einstein verhalten sich Zeit und Raum relativ zueinander, sprich, um die Zeit definieren zu können, muss ein Raum mit den 4 Dimensionen Höhe, Breite, Tiefe und Zeit vorgegeben werden. Die Schwerkraft der Himmelskörper krümmt diesen Raum, die Geschwindigkeit staucht und dehnt ihn, die Masse krümmt die Raumzeit und diese Krümmung der Raumzeit erzwingt eine Beschleunigung von Körpern in diesem Raum. Daraus ergibt sich, dass Zeit, auch wenn sie immer und überall ist, an jedem Ort und für jeden anders verläuft. Anderer Raum, andere Zeit. Unsere Raumzeit begann vor etwa 13 Milliarden Jahren und reicht theoretisch so lange, wie unser Universum existiert. Wenn es in etwa 14 Milliarden Jahren entweder in sich zusammenfällt oder explodiert, endet dann mit dem Raum die Zeit oder nur das, was wir als Zeit definieren? Florian Schlumpfs Maschinen wie die Uhr im nächsten Raum widmen sich der Zeit. In ihrer Unvergänglichkeit sind sie Ausdruck für etwas, das wir nie ganz richtig verstehen werden, weil wir die Zeit nicht unmittelbar vergehen sehen. Die Maschinen, die Florian Schlumpf sich ersinnt, schlagen die Zeit nicht tot. Sie umarmen sie, bewundern sie, verehren sie. Er schafft seine Zeitmaschinen aus dem Wunsch heraus, sich Zeit und Unendlichkeit bildhaft vorstellen zu können. Bei der gezeigten Uhr Eternity ist beides vorhanden. Die rational erfassbare, klare Funktion, der zeitliche Ablauf und zugleich der irritierende, unerwartete, aber offensichtliche Stillstand der Zeit. Da dreht sich ganz unten munter ein kleines Rädchen, das nächste schon langsamer und immer sofort, bis irgendwann das oberste sich einmal dreht. In 10.000 Jahren. Eine einzige Umdrehung in 10.000 Jahren, deswegen genügen dem Ziffernblatt 100 Jahrschritte. Während der Dauer eines Menschenlebens verharrt dieses Rädchen also reglos und bewegt sich doch in seiner eigenen, für uns unendlichen Zeit. Deshalb benannte Florian Schlumpf diese Maschine der unfassbaren Ewigkeit Eternity. Im Gegensatz zur Ewigkeit Eternity macht Martin Klimas ebenfalls eine Zeitspanne sichtbar, die das träge menschliche Auge in Realzeit nicht wahrnehmen könnte. So verhilft er uns zu völlig neuen Möglichkeiten des Sehens, lässt uns eindringen in winzigste Zeitspannen. Klimas friert mittels Hochgeschwindigkeitsfotografie die Zeit einer 7000stel Sekunde ein, die sich als losgelöster Moment unserer Wahrnehmung normalerweise völlig entzieht. Dabei sabotiert er unnachahmlich das Stillleben als Gattung. Er zeigt zwar traditionelle Arrangements von Blumen in Vasen, allerdings wird die Vase zum Hauptmotiv, weil der Betrachter Zeuge des einen Moments werden kann, in dem sie dramatisch zu Bruch geht. Sichtbar wird dieser Moment der totalen Zerstörung, weil eine Stahlkugel die Vase bei einer Belichtungszeit von einer 7000stel Sekunde zertrümmert. Martin Klimas nutzt hier eine spezielle Technik in seinem Atelier, eine Schussanlage, die eine Lichtschranke aktiviert, welche wiederum Licht, Blitz und Kamera auslöst. Wir sehen also den winzigsten Sekundenbruchteil, ehe alles im größten Chaos versinken wird. Noch steht die Blume in vollkommener Schönheit wie unvergänglich, doch wir wissen, was hier wenige tausendstel Momente danach blühen wird. Dabei wird es uns möglich, uns minutenlang zu vertiefen in den einen nur 7000stel Sekunden langen Augenblick. So bringt Martin Klimas Blitzschnelles zum Stillstand und damit extreme Schnelllebigkeit und absolute Ruhe in eines. Im angrenzenden Raum tost die Naturgewalt des Wassers, werden die Gezeiten der Meere sichtbar. Rolf Ost gehörte zu den besten Realisten Deutschlands. Seine Hauptmotive, die Gezeiten. Dabei schaffen es seine frappierend realistischen Gemälde, einen zum Innehalten zu bringen in einer schnelllebigen Zeit. Rolf Ost malte in atemberaubender Geschwindigkeit auf die Leinwand, was in seinem Kopf vollständig entwickelt war. 9 Farben verwendete er für all die Nuancen frappierend realistischer Szenen. Dabei schaffen es seine Bilder, einen zum Innehalten zu bringen in einer schnelllebigen, hektischen Zeit. Einfach stehen und die Gezeiten auf sich wirken lassen. Unterbrochen von Marks Videoarbeit Clockwork Miami. Hier steht eine Frau auf einem schmalen Steg, der in der Luft zu hängen scheint. In bestimmten Abständen saust ein Hammer wie eine Art Pendel von einer Seite zur anderen. Die Frau muss ausweichen, den richtigen Moment abpassen, wieder ausweichen, um nicht vom Hammer erschlagen zu werden. Das Video ist in einen alt und rostig aussehenden Kasten eingebaut, der auf eine Zeit verweist, in der es noch keine digitalen Uhren gab. Die Verzahnung der beiden Medien ist zum einen durch den auf dem Bildschirm aufgesetzten Steg gegeben und zum anderen durch einen realen Hammer an der Seite des Kastens, dessen Bewegung durch ein mechanisches Geräusch untermalt wird, das den Hammer schwer, bedrohlich wirken lässt und die Frau in einer ausweglosen Situation gefangen. Die Handlung weitet sich in den Raum. Raum. Sie appelliert durch die entstehende Illusion von etwas gerade real Passierendem an die Emotionen des Betrachters und durchbricht dadurch die imaginäre Grenze zwischen Werk und Zuschauer. Weiter geht es nun auf dieser Etage. Bitte durchqueren Sie das Treppenhaus bis in den gegenüberliegenden Flur. Dort führt die erste Tür rechts in den Raum 209. Der Raum wird dominiert von Uwe Ernsts Triptychon Weltenrauschen. Es zeigt eine beunruhigende Fremdheit, die der weiten Dunkelheit, die kann und soll das Ich und das Wir klären. Haben wir eine empathische Ader oder nicht? Haben wir Sorge in und um uns? Ernsts eigenwillige, meist großformatige Zeichnungen, die ausschließlich mit schwarzer Kreide auf Papier gezeichnet sind, bestechen, faszinieren und beunruhigen nicht selten den Betrachter. Der Künstler kombiniert technoid wirkende Apparaturen, deren Funktion sich erst durch intensives Auseinandersetzen des Betrachters mit den menschlichen Figuren Bedeutung bekommen. Beinahe ruhelos zwischen Traum und Wirklichkeit verbindet er Vertrautes und Unheimliches und schafft mit seinen Zeichnungen kritische Beobachtungen des menschlichen und gesellschaftlichen Treibens unserer Zeit. In der Raummitte sehen wir Charlie Ann Kopdaks Metamorphose der vergangenen Zukunft in der Gegenwart. Durch Drücken des Fußschalters wird die Installation in Gang gesetzt. Charlie Ann Kopdak ist eine amerikanische Künstlerin und Vertreterin der kinetischen Kunst. Sie erschafft poetische Maschinen, um sich, wie sie sagt, nicht selbst zu einer Maschine bzw. zu einem Teil einer großen Maschine zu entwickeln, in der nur die reine Nutzbarkeit zählt. Charlie Ann Kopdak kreiert Maschinen ohne Funktion, zweckfrei bzw. mit einem Pseudo-Zweck ausgewiesen, die aufgrund des Verzichts von Elektronik als Low-Tech-Instruments bezeichnet werden. Die Bewegungsabläufe sollen dabei sichtbar und nachvollziehbar bleiben. Deshalb verwendet sie meist gebrauchte Gegenstände, die ihre industrielle Anonymität verloren und bereits eine eigene imaginative Bedeutung erlangt haben. Die Metamorphose der vergangenen Zukunft in der Gegenwart fragt, ob es etwas wie Zukunft überhaupt gibt. Die Zukunft lässt sich nicht fassen und wird doch immer und immer wieder die allernächste Realität. Je mehr wir über die Zukunft nachdenken, desto mehr verlieren wir die Gegenwart, in der wir doch eigentlich gefangen sind, weil unser Sein immer im Jetzt stattfindet. Im angrenzenden Raum 208 bietet Heidi Hahns immersive Rauminstallation den Besuchern eine Auszeit im Geldbad und die Möglichkeit, frei nach dem Motto »Zeit ist Geld« einen unterbewussten Traum zu leben, beziehungsweise den Umkehrschluss »Mehr Geld ist mehr Zeit«. Wenn dem Sprichwort folgen »Zeit, nämlich Geld ist«, hat im Umkehrschluss jener mehr Zeit zur Verfügung, der mehr Geld besitzt. Umso erholsamer ein Jungbrunnen geradezu, muss ein Bad in Geld und Gold sich auswirken. Die Rauminstallation Auszeit im Geldbad bietet den Besuchern die Möglichkeit, dies am eigenen Leib zu testen. Ein Geldspeicher alias jenem des steinreichen Dagobert Duck aus den gleichnamigen Comics, gleich einem Quell der Kraft aus Geld und Gold. Hineinspringen, eintauchen, sich eingraben, entspannen, sich eine kleine Weile gönnen inmitten der Symbole unfassbaren Reichtums. Ob die Zeit dadurch zurückgedreht wird, ob das Mehr an Geld ein Mehr an Zeit bewirkt, das festzustellen bleibt jedem selbst überlassen. An der Wand im Raum hängt die Fotografie Safe 5 von Lise Maculan. Die Arbeiten der Fotografin untersuchen den unmittelbaren Lebensraum des Individuums und dessen Suche nach dem Glück. Die Fotografien reich an Symbolik erreichen durch den Verzicht auf jeglichen Hintergrund und die Reduktion auf das blanke Motiv ihren zeitlichen Charakter und werden zu Momenten des Alltags unserer Zeit. Weiter geht's im angrenzenden Raum, in dem Frank Schwabs Fotoserie Course of Things 1-8 Detailaufnahmen zeigt, die auf einem aufgelassenen Bauernhof entstanden. Inmitten der Gebäude, die sich offensichtlich im Stadium des Verfalls befanden, schien ein Unbekannter wieder und wieder Dinge zu sammeln und umzugruppieren, als erzähle er damit Geschichten. Nur für sich selbst, wie aus der Zeit gefallen, in einer Zeit, da alle alles mit allen teilen, erzählte er nur für sich selbst und diesen Ort, an dem die Zeit schon lange stillsteht. Auch Gary Krüger im Raum 206 rückt in seinen Bildern Dinge und Orte in den Mittelpunkt, an denen die Zeit stillsteht. In diesem Fall verlassene leerstehende Gebäude im australischen Outback. Erkennbar sind die Spuren des einstigen Gebrauchs wie der Vergänglichkeit. Was einmal zum Alltag gehörte, ist heute verfallenes Überbleibsel. Das dargestellt ist von Spuren des Vergangenen, des Gebrauchs wie auch des Alltagslebens im Hier und Jetzt gezeichnet und entwickelt gerade dadurch eine besondere Aura. Das Vergehen der Zeit wird sichtbar, weil Krüger akribisch herausarbeitet, wie die Zeit auf einen Gegenstand einwirkt. Die hier gezeigten Motive fand der gebürtige Australier Krüger in der kleinen westaustralischen Stadt Mujewa. Nach Schließung der dortigen Eisenerzmine wanderten fast alle Bewohner ab. Geblieben sind nur Bauten, für Krüger das perfekte Synonym für absoluten Stillstand der Zeit. Dabei konzentriert er sich in seinen fotorealistischen Arbeiten auf die formale Eigensprache der Gegenstände, die uns zugleich den Lauf der Zeit bewusst macht. Treten wir aus dem Zimmer in den Flur, sehen wir eine Mauer aus Schlafsäcken verlaufen. Thomas Judischs 1001 Nacht. Bei genauem Hinsehen wird offensichtlich, dass die Säcke mit Zeitungen gefüllt sind, vollgestopft mit all jenem, was tagtäglich die Schlagzeilen, das politische und wirtschaftliche Geschehen beherrscht, Tag für Tag, Jahr um Jahr. Was täglich für uns das Wichtigste ist, wird im komprimierten Zustand nur Ballast, Materie, nach dem Motto, nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Der Betrachter verweilt fragend und verbindet sich so mit dem Werk und ist dabei dem Künstler näher als geahnt. Steht die Installation doch auch für die vergangenen Lebensjahre des Künstlers. Thomas Judisch war viele Jahre ohne Wohnung, reiste, machte hier und da eine Rast und lebte von einer Aufgabe zur nächsten. Es sollte nur für 1-2 Jahre sein. Es wurden 3, dann 5 und schließlich blickte er auf 10 aufregende und spannende Jahre zurück. Gegenüber sehen wir 60 Arbeiten, je 30 mal 60 Zentimeter groß, die der Stuttgarter Künstler Jan-Hendrik Pelz zur Serie Favorites zusammengefügt hat. Die Serie besteht aus ursprünglich 66 Ölgemälden, die auf Grundlage von Informationen anderer Künstler entstanden sind. Jan-Hendrik Pelz fragte dafür die Künstler jeweils nach einem Lieblingsfilm sowie einer maximal 5-stelligen Zahlenkombination, die als Zeitangabe fungierte. Die jeweiligen Filme wurden dann an den Stellen gestoppt, die den Zeitangaben entsprachen. Diese Standbilder wurden von Jan-Hendrik Pelz in die Ölmalerei überführt. Links an der Wand neben den Arbeiten sind die jeweiligen Titel gelistet. Hier können Sie die Titel den einzelnen Arbeiten zuordnen. Die Titel setzen sich zusammen aus Name des Künstlers, Name des Lieblingsfilms und Zeitangabe. Jedes der ursprünglich 66 Gemälde entspricht jeweils einer 24. Sekunde, da ein Film pro Sekunde aus 24 Einzelbildern besteht. Gesamt entsprechen die Bilder aus 66 Filmen, also einer Zeitdauer von 66/24, nämlich 2,75 Sekunden. In der Ausstellung sehen Sie 60 dieser Bilder, was etwa einer Filmzeit von 2,5 Sekunden entspricht. Den darauffolgenden Raum kann man nicht betreten, aber vom Flur und von einem Nebenraum her einsehen. In Awakening 6.0 erweckt Laurenz Theinert den historischen Raum des Schlosses Untergröningen durch die wandernden Felder aus Licht und Schatten zum Leben und spielt so mit dessen spezifischen Eigenheiten. Laurenz Theinert reizt die Wahrnehmung des Betrachters mit stetem Vergehen und Werden. Schließlich, so Theinert, ist auch das, was wir Realität nennen, nur eine sich ständig verändernde Hülle aus Licht. Laurenz Theinert ist Live-Licht- und Medienkünstler. Seine Visual-Piano-Performances und seine medialen Lichträume werden auf der ganzen Welt gezeigt, von Sao Paulo, London, Sydney, Berlin über New York bis Singapur. Fotograf und Lichtkünstler Laurenz Theinert strebt nach einer abstrakt reduzierten Ästhetik, die er durch mediale Lichträume mit Panoramaprojektionen ohne Anfang und Ende erreicht. So werden seine Werke zum Sichtbarwerden der Zeit. Die An- bzw. Abwesenheit des Menschen ist zentrales Thema bei Johannes Vetter im folgenden Raum. Dabei reflektieren die Arbeiten die Umwelt des Künstlers, aus der er bestimmte Aspekte extrahiert. Eine Handlung, die in einem Moment eingefroren und deshalb nicht abgeschlossen scheint, ein Moment aus dem Ablauf der Zeit herausgeschält, auf Leinwand gebracht. Deshalb haben seine Motive immer einen Bezug zu Menschen, Gebrauchsgegenstände, Lebensmittel, Kleidungsstücke. Vetters chiffrierte Sprache enthält jenseits der figurativen Direktheit Zweideutigkeiten, Metaphern und eine Komplexität, die den Betrachtenden herausfordern, weil es gilt, die gemalten Botschaften jenseits der figurativen Direktheit zu dechiffrieren. Was immer bleibt, ist die Allgegenwart eines fragmentarischen Erinnerungsfetzens, einer Handlung, die in einem Moment eingefroren und deshalb nicht abgeschlossen scheint, sozusagen aus dem Ablauf der Zeit herausgeschält, auf Leinwand gebannt. Von Johannes Vetter geht es zurück auf den Flur zu Andreas Schäffners Uhrendelta und Sehnsucht am Ende des Flures. Andreas Schäffner bearbeitet mit Leidenschaft, Können, Erfahrung und steter Lust an Neuem den Werkstoff Holz. Bei den hier gezeigten Uhren nutzt er die Kraft der Natur, um Kunst aus Natur zu schaffen. Seine Arbeiten stellt er her, indem er oft den über hunderte von Jahren gewachsenen Naturstoff Holz der Naturgewalt des Blitzes aussetzt. Dazu wendet er das sogenannte Lichtenberg-Verfahren an. Zwei Dioden werden im Holz befestigt und anschließend fließen 2000 Volt hindurch. Dieselbe Wirkung, die ein Blitz auf einen Baumstamm hat. Die hohe Energie brennt feine Verästelungen in das Holz. Schäffner fügt dann für seine Uhren Materialien wie Muscheln, Moos, Steine hinzu, die er im Harz für alle Zeiten konserviert. Ein Sammelsurium an gefundenen Momenten, Zeiterinnerungen und Sehnsüchten. Was dann nach Schleifen und Polieren entsteht, sind einmalige Unikate, wie die hier gezeigten. Von hier aus betreten wir den letzten Raum im zweiten Stock, Raum 202, und sehen uns einer leibhaftigen Zeitmaschine gegenüber. Geschaffen über 10 Jahre hinweg von der Münchner Low-Tech-Künstlerin Charlie Ann Kopdack. Der Druck aufs Bodenpedal startet die Zeitmaschine, die mit Rattern, Blinken, schnarrenden Zahnrädern und wirbelnden Propellern in die Zukunft oder Vergangenheit startet. Das Gefährt erinnert an den Film Die Zeitmaschine von 1960 und lässt ein Stück Filmgeschichte gegenwärtig werden. Dabei bleibt die Frage für jeden Betrachter: Ist die Maschine eine Attrappe oder vermag sie tatsächlich durch die Zeit zu reisen? Im Raum zeigen die Arbeiten des AI-Künstlers AI verschiedene Arbeiten zum Thema Zeitreisen, Zeitmaschinen und der Zeit an sich. Entstanden sind sie in Sekunden, denn AI ist ein Künstler, der der Welt der künstlichen Intelligenz entsprungen ist. Von hier wandert der Blick zur Tür und hinaus auf den Flur zu Johannes Vetters Tod und Früchte. Und nun aus der Perspektive der Zeitmaschine erkennen wir ihn, den wir zuvor nicht sehen konnten. Danach geht es den Flur entlang zurück ins Treppenhaus. Letzter Besichtigungspunkt ist die handbemalte, rund 100 Jahre alte Uhr, ein Fundstück, das nur durch Schwerkraft betrieben wird. Sie irritiert die Besucher alle halbe Stunde durch ein zartes Klingeln, das die meisten Besucher spontan nach ihrem Handy greifen lässt. Im ersten Stock angekommen, wenden wir uns zunächst nach links und sehen uns in einem langen Gang, der an einen U-Bahnhof erinnert. Gustav Sonntags Schwerpunkt sind die Hektik, die Schnelllebigkeit der Großstadt, soziale Brennpunkte, Obdachlosigkeit und der Balanceakt zwischen Partykultur und Absturz. Erweitert zeigt er Bildwelten, die durch Rauschzustände erzeugt werden. Die Titel seiner Arbeiten tragen Namen wie »Die Kontaktaufnahme« gleich rechts oder »Der ranghöchste Überläufer«, »Umstrittenes Schlachtfeld« auf der linken Seite. Gustav Sonntag wuchs in Berlin in einer Künstlerfamilie auf. Er macht um die sozialen Brennpunkte der Stadt keinen großen Bogen. Er schaut nicht weg, schaut auf den Alltag unter Brücken, in Hinterhöfen, U-Bahnen und auf U-Bahnhöfen, auf Schicksale, deren Tage dunkel, trist oder grau bleiben. Mit dem Betreten von Raum 112 gleich links werden wir in eine andere Zeit versetzt. Wir sehen Relikte vergangener Jahrzehnte und Jahrhunderte vereint, miteinander auf wundersame Weise verbunden zu einem steten Treiben. Auch hier können Sie dieses mittels Fußschalter in Bewegung setzen. Willi Reiche hat in dieser Kunstmaschine mit dem Titel Blowing in the Wind Alltagsgegenstände und Zeugnisse anderer Zeiten in Bewegung versetzt. In neuem Kontext, stets mit einer Portion Humor und viel Charme inszeniert, erwachen gezielt auserwählte Komponenten, die aus heutiger Sicht oftmals skurril wirken, zu neuem Leben. Bei seinen kinetischen Werken geht es Willi Reiche nicht darum, Arbeitsvorgänge zu erleichtern, sondern Kunst um der Kunst willen zu schaffen. Gegenüber hängen Zeichnungen des Böbinger Künstlers Uwe Ernst. Diese Arbeitsblätter sind für Uwe Ernsts großformatige Werke unbedingt. Sie kommen einem Perpetuum mobile gleich, denn sie liefern die eigenständige geistige Energie für die großformatigen Arbeiten. In ihnen werden die Zeichnungen in Gang gesetzt, zu denen es kein grundlegendes Konzept gibt. Warum überhaupt ändern sich die Zeiten? Warum ändert sich der Zeitgeschmack? In den letzten 100 Jahren verliefen Veränderungen und Umwälzungen in immer schnelleren Rhythmen. Blickt man auf die letzten 70 Jahre zurück, so hatte jede Dekade ihre eigenen Themen. Meisterhaft zusammengefasst im folgenden Raum von Marc in seiner Videoarbeit Debate on Seven Decades. 70 Jahre Fernsehen, 7 Moderatoren und Moderatorinnen, die miteinander über 7 Themen diskutieren, wobei jede und jeder den jeweiligen Zeitgeschmack vertritt. Durch Drücken des roten Schalters können die 7 Themen nacheinander abgerufen werden. Die graue Plattform bitte nicht betreten. Im nächsten Raum nochmals Arbeiten von Jens Hafner. Die Bilder fordern Zeit vom Betrachter, entdeckt zu werden. Dann entdecken wir den Menschen innerhalb einer Welt gewaltiger Dimensionen, unbändiger Kraft und großer Rätsel oder als Betrachter der Welt jenseits von Zeit und Raum. Ihnen zur Seite gestellt Moritz Baumgartels Arbeit ohne Titel, ohne Jahr. Wie meist in Baumgartels Werk sehen wir auch hier eine rätselhafte, traumhafte Szene, zentral perspektivisch konstruiert, bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. Eine kleine, absurde Szene festgehalten in dem einen einzigen Moment. Begleitet hier nochmals von Clock-2-Uhren, die die Essenz des Augenblicks erfassen und die Zeit erlebbar machen. 110 scheinbar willkürlich angeordnete Buchstaben, die, sobald sie leuchten, zu Worten zusammengesetzt werden. So zeigen sie die Zeit in 5-Minuten-Schritten an. Die 4 Leuchtpunkte in den Ecken der Matrix vervollständigen die Zeitanzeige um eine minutengenaue Darstellung. Mit dem Betreten des folgenden Raumes befinden sich die Besucher scheinbar in einer Ausstellung in der Ausstellung. Sie unterscheidet sich optisch wie thematisch von allen anderen Räumen. An aufgebauten Stellwänden wird eine Retrospektive zum Künstler Jan Hendrik Pelz 1884 bis 1984 dokumentiert. 100 Jahre Leben eines Künstlers, die in wenigen Minuten besichtigt werden können. Die Besonderheit: Das hier gezeigte Leben des Jan Hendrik Pelz 1884 bis 1984 gibt es nicht und hat es nie gegeben. Alle gezeigten Elemente im Raum sind Teil eines Projekts des real existierenden Stuttgarter Künstlers Jan Hendrik Pelz, geboren 1984. Er schuf den fiktiven Charakter seines erfundenen Urgroßvaters, dem er ebenfalls den Namen Jan Hendrik Pelz und den Beruf des Künstlers gab. Er erschuf also nicht etwas komplett Fiktives, sondern vollführte quasi eine Zeitreise, versetzte sein eigenes Leben um 100 Jahre zurück und erdachte zugleich einen möglichen Verlauf bis zum Ende. Der reale Jan Hendrik Pelz konstruierte für seinen niemals existenten Urahn ein ganzes Leben, durchbrochen von der Grausamkeit zweier Weltkriege, von den kreativen Anfängen über Erfolge bis hin zum langsamen Entgleiten aus dieser Welt. Jan Hendrik Pelz fotografierte, bearbeitete, malte, zeichnete den fiktiven Nachlass aus verschiedensten Lebensabschnitten des erfundenen Urgroßvaters und schuf durch chemische Behandlungen möglichst authentische Altersspuren, die hierbei entstandenen Verfärbungen, Farbrisse und Verschmutzungen zählen zu den gängigen Methoden des Kunstfälscherhandwerks. Texttafeln mit Informationen zum Leben und Schaffen des fiktiven Künstlers manipulieren die Meinung und Wertung der Rezipienten. Man zweifelt keinen Moment an, eine Retrospektive über einen real existierenden Künstler zu sehen. Erst allmählich sammelt der Betrachter Beweise, dass dieser Künstler vielleicht nie existiert hat. Und ganz am Ende keimt die Ahnung auf, wie wenig aus einem unermüdlichen 100-jährigen Leben trotz über 80-jährigem Schaffen von einem Menschen bleibt. Erinnerungsstücke, die von den Besuchern in Minuten betrachtet und ebenso schnell wieder vergessen werden. Nun befinden wir uns wieder im Flur mit den Arbeiten Gustav Sonntags. Auf der rechten Seite befinden sich in einem kleinen Raum Letizia Sturms Arbeiten zum Thema Zeit. Ihre Zeichnungen sind Momentaufnahmen und illustrieren Teile ihres Alltags. Sie nutzt das Medium des Zeichnens als Dokumentation von Zeitspanne. So entstand während einer Covid-Infektion ein Leporello. Jeder Tag in Quarantäne stand unter einem neuen Motto, das sich meist wie von alleine ergab. Im folgenden kleinen Raum laufen drei Videos zur gleichen Zeit. Sie alle zeigen Episoden aus dem Leben der One-Minute-Fly. Eine Fliege mit einer für uns erschreckend limitierten Lebenszeit von nur einer einzigen Minute. Diese versucht in dieser winzigen Zeitspanne alles zu erleben, was das Leben scheinbar lebenswert macht. In der großen Projektion, die vielfach ausgezeichnete und prämierte One-Minute-Fly im Original. Ebenso wie die auf den Monitoren gezeigten animierten Kurzfilme Fly to the Moon und Sweets, alle von Michael Reichert geschaffen. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Kürze und der ewigen Suche nach der Bedeutung des Lebens. Drei Kurzvideos gleichzeitig fordern vom Betrachter erhöhte Aufmerksamkeit oder Stressmanagement, wie diese drei Filme à 60 Sekunden idealerweise betrachtet werden können. Nacheinander, um alles genau zu erfassen oder alle drei gleichzeitig, um Lebenszeit zu sparen. Weiter geht die Ausstellung im gegenüberliegenden Flur. Nach Betreten des Flures bitte rechts abbiegen entlang des dunklen Flurs in den Raum 107 und in Heidi Hahns immersive Rauminstallation All Seconds of Your Life, alle Sekunden deines Lebens. Der Weg verengt sich vorbei an Tick und Tack, an zuckenden Sekundenzeigern, marschierenden Minutenzeigern und durch die tickende Zeit mittendurch. Innerhalb von 10 Minuten dringen genau so viele Ticks und Tacks an unser Ohr, als hätten wir unser ganzes Leben lang auf nur eine Uhr gehört. Sprich, die Wahrnehmung von 80 Jahren komprimiert auf 10 Minuten. So springen wir quasi aus unserer eigenen Zeitrechnung, stehen neben unserer eigenen Zeit, als würden wir unser Leben aus einer anderen Dimension betrachten. Wir verlassen die Installation am zweiten Ausgang und treffen im angrenzenden Raum auf die Installation von Beate Gabriel mit dem Titel Fiat Lux. Diese Rauminstallation aus zerbrechlichen Gläsern, Licht und Papier scheint uns geradewegs mitzunehmen, direkt ins Innere des Räderwerks der Zeit. Mittels Pressgläsern, die sie in zwei Lagen über Tageslichtprojektoren projiziert, erreicht sie diese Verzahnungen, aber auch Raumzeitverzerrungen auf der rotierenden Projektionsfläche. Zurück im Flur geht es vorbei an zwei weiteren Arbeiten des KI-Künstlers AIII. Gegenüber die Arbeit Die Zeit von Anton Stankowski, einer der bedeutendsten Konstruktivisten der deutschen Nachkriegszeit und zugleich wichtiger Impulsgeber der internationalen konkreten Kunst. Im nächsten Raum rechts transportiert Sabine K. Braun Seh- und Denkstrukturen in den realen Raum. Die Objekte aus Papier scheinen die Dimensionen der Zeit im Raum sichtbar zu machen. Papier ist Grundmaterial und Subtext ihrer Arbeit. Auf der Suche nach Stabilität und Räumlichkeit entwickelte Sabine K. Braun ausgehend vom Bogen Packpapier ein plastisches Verfahren in Stufen. Jede Stufe lässt sich zu einem spezifischen Strukturelement ausarbeiten, zum Beispiel Linie und Raster, lineare Schichtungen und Rasterflächen. Der Raum, der mit, um und in den Arbeiten erzeugt wird, verweist auf einen sich ausdehnenden, sich weitenden, in der Dimension ungreifbaren Mikro- und Makrokosmos. Im Kopf des Betrachters entstehen technische, architektonische Systeme von geradezu dramatischer Körperlichkeit, die erahnen lassen, wie der Körper im Raum entsteht, besteht und vergeht. Nichts für schwache Nerven ist Otto Hahns mehrfach prämierter Kurzfilm Mord am Morgen, der einerseits ein Zeitdokument aus dem Jahr 1968, andererseits aber den Zuschauer von der ersten bis zur letzten der rund 300 Sekunden gefangen nimmt. Wenn eine Frau auf den Bahnschienen gefesselt unerbittlich den Zug näher kommen sieht. Es gibt nur eine Richtung, in die er sich bewegen kann, kein Verlangsamen, kein Halten. Die Zeit wird hörbar, je knapper, desto schneller, desto lauter und vielschichtiger wird unerträglich und schmerzhaft. Beim Verlassen des Videoraumes geht der Blick geradewegs auf die Arbeit Stillstand von Gary Krüger. Auch Johannes Vetters Uhr ist übertitelt mit Stillstand. Das Bild zeigt eine klassische Zeigeruhr, deren geschlossener Kreis ein Voranschreiten der Zeit suggeriert. Die Zeiger bewältigen erfolgreich Stunde um Stunde immer weiter, immer fort. Im Kreis. Diese Euphorie vermittelt eine digitale Uhr mit Ziffernanzeige nicht, eher den Eindruck des Sinnlosen. Eine Sekundenzahl erscheint und ist in der nächsten Sekunde bereits unwiederbringlich ausgelöscht. Die Uhr ohne Zifferblatt kämpft sich durch den Tag, bis sie um 23.59 Uhr, nachdem sie 1439 Mal die Minuten gewechselt hat, im Moment des größten Erfolges, wenn die höchste möglichste Zahl des Tages erreicht ist, auf 000 schnappt und quasi alles von vorn beginnt. Die Videoskulptur Human Clock an der Stirnseite des Flurs erinnert an eine solche Digitaluhr. Bei genauem Hinsehen entpuppt sie sich aber als eine von Marx Installationen, bei denen Videokunst untrennbar verbunden ist mit der Technik und den Installationen, in denen sie gezeigt wird. Menschen bilden das Innere dieser Uhr, die sich jede Minute neu umgruppieren zu einer neuen Ziffer, einer neuen Ziffernfolge, einer neuen Uhrzeit. Und dazwischen geduldig ausharren, bis ihre Minute, ihre Stunde gekommen ist. Von hier aus geht es in den letzten Raum der Ausstellung, rechts durch die Tür. Hier widmet sich Daniel Bräck dem Spektrum von Werden und Vergehen in der Natur. Für die Erforschung des Wechselspiels von Natur und Kunst, dem Spektrum von Werden und Vergehen, nutzt er die Pomologie, die Lehre vom Obstbau. Obst ist ein Naturprodukt, jedoch vom Menschen über Generationen hinweg kultiviert und verändert. In der Serie Stillleben wurden Obstblüten in Gelatine eingelegt. Der Prozess des Schimmelns, der nach 6 Monaten einsetzt, wurde fotografisch festgehalten. Faszinierende Momente der Transformation zwischen Schönheit und Verfall, durch die die Zeit sichtbar wird. Solche Momente des Übergangs zeigt Bräck auch in der Serie Cool Still Life, die sämtliche Erzeugnisse von Obstbäumen in Einweggläsern oder Schalen von der Blüte über die Frucht bis zum Saft präsentiert. Dass diese Erzeugnisse weiter verfallen, entspricht der Idee, die zeitlichen Abläufe des Verfalls zu zeigen. Jeder Zustand ist eine Umnutzung des einst Lebendigen, hat seine eigene Schönheit, dient einem Zweck, so lange, bis es verschwunden ist. Diese Arbeiten zeigen, wie auch immer Zeit wahrgenommen wird oder ob es sie überhaupt gibt, dass sich alles stetig ändert, einer steten Transformation unterworfen ist. Das gilt auch für die Kunst und die Situation für jene, die Kunst erschaffen und präsentieren. Hier endet die Führung durch die Ausstellung, bleiben Sie ganz besonders aufmerksam, denn zwischen all den Werken der Ausstellung blitzt zwischen moderner Hektik und dem Hauch vergangener Zeiten immer wieder der eine Moment auf, als würde das Schloss Untergröningen sich einbringen in diese Ausstellung, indem es vielfältige Erinnerungen erspüren lässt von all jenen, die im Lauf der Jahrhunderte in seinen Mauern gelebt haben, als würde so etwas wie Ewigkeit durch das altehrwürdige Schloss und die zeitgenössische Kunst huschen. Sie müssen sich nur die Zeit nehmen, sie zu fühlen.